Preis dem Herrn. Lasst uns heute Morgen anfangen, einfach Gott loben und preisen. Wir stehen auf und gehen in die Gegenwart Gottes. Lasst uns einfach nach oben schauen und dort schauen, wo der Herr ist, und dorthin sehen, wo unsere Hilfe kommt. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Halleluja, Vater, ich preise jetzt deine Gegenwart, ich preise den Heiligen Geist und ich danke dir, Jesus, für deine Gegenwart hier in unserer Mitte. Halleluja, Halleluja. Sag deinem Nachbar Halleluja. Preis den Herrn, bete den Herrn an. Schwester, Halleluja, Halleluja.
Gott ist gut.
Amen. Gott ist gut. Preis Gott. Halleluja. Und jetzt singen wir und preisen und beten den Herrn an. Einfach Gott die Ehre geben. Wenn wir Gott ehren, werden wir geehrt. Wenn wir Gott dienen, wird uns gedient. Wenn wir Gott zur Nummer eins machen, werden wir Nummer eins. So, wir wollen Gott loben und preisen. Und gleichzeitig grüße ich auch Saskia. Saskia hat heute den Geburtstag, ist ein Jahr jünger geworden. Oder älter. Gott segne. Segne uns. Lasst uns singen. Kommt, Herz schreit wie der Hirsch nach Wasser. Und du sagst, oh Gott, wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Wann wirst du deine Herrlichkeit offenbaren? Wann wirst du diesen Planeten Erde betreten, Sohn Gottes? Und die deinen erlösen. Du hast eine Sehnsucht nach Gott. Und du möchtest beten. Ich möchte dich einladen. Komm schnell nach vorne. Und lass uns Gott sagen in aller Öffentlichkeit. Lass uns Gott sagen, Herr, ich suche dich. Herr, ich finde meine Ruhe nur bei dir. Du bist die Quelle meines Lebens. Du bist es, was mich stärkt, was mich erquickt. Du bist mein Hirte, mein Gott und mein Heiland. Ich komme zu dir. Wer möchte beten? Das Gebet ist frei und du bist eingeladen. Komm nach vorne schnell, damit wir übers Mikrofon das hören, was du sagst, deinem Gott im Himmel. Das Gebet kommt nicht schneller zu Gott, aber wir können Amen dazu sagen und können unterstreichen dein Anliegen. Ich freue mich über die Gebete und die Beter, die morgen schon beten, aber wir wollen jetzt öffentlich beten. Halleluja, Gott ist ein guter Gott.
Ja, Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns immer mehr erlaubst, näher zu dir zu kommen. Wir haben so große Sehnsucht nach dir und unser ganzes Herz, das verlangt nach dir. Und ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder auch zeigst, dass du da bist. Danke. Amen.
Halleluja. Wir haben mit Gott gesprochen und Gott will uns mehr und mehr begegnen.
Danke, Vater. Danke, dass wir mit Zuversicht zu dir sehen können. Und wir sehnen uns auf den Moment, wo wir mit dir vereint sind, wo wir heil sind in dir, total vollkommen in dir. Unser Herz in Ruhe und absoluter Demut und Liebe eins wird mit dir wie nie zuvor. Vater, wir können uns das noch nicht mal vorstellen, wie es sein wird mit dir. Und wir warten darauf, wir sehnen uns danach, wir lieben dich.
Preis Gott, in Gottes Arme zu fallen.
Vater, ich danke dir, dass du dich uns annimmst, um uns zu verändern.
Jesus, ich bin froh, hier zu stehen. Ich danke für deine Gnade. Danke für mich, danke für uns. Danke für deine Liebe, für deine Treue. Danke für deine Blut, danke für deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, berühre unser Herzen jetzt. Hilft uns, können wir rauskommen. Sollen wir nie da bleiben, wo wir sind? Ich bitte dafür, Jesus, hilft uns. Hilfe, wir brauchen deine Hilfe. Wir sind ausgetrocknet, wir sind lauwarm. Ich bitte, wir hitze unser Herzen her. Ich bitte in deinem Namen, Jesus Christus von Golgatha. Herr, ich liebe dich. Wir lieben dich, darum sind wir hier, Herr. Erquicke unsere Seele, unser Verstand, unser Körper. Ich bitte, fang von mir an. Amen.
Preis Gott. Erquicke mich, oh Gott.
Danke, Vater im Himmel, dass es dich gibt, dass wir das Kunstwerk deiner Hände sind, dass du uns ausrüstest mit allem, was wir brauchen. Wir brauchen nur deinen Willen zu erkennen und zu gehen. Das kostet oft Kraft, Tränen. Aber Herr, du füllst uns so aus mit deiner Liebe und du gibst uns Erfolg in allen Dingen, die wir für dich tun. Und dann brauchen wir nichts weiter, weil wir leben durch dich, weil wir ja den Geist haben, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich danke, dass ihr drei da seid, dass ihr euch ergänzt in uns und dass wir froh und freudig sind und dass wir es allen Menschen mitteilen und jeder bekommt zu seiner Zeit das, was Gott für ihn in seinem Plan vorgesehen hat. Ich danke dir, Herr, für alles von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Praise Gott.
Gott, ich möchte vor der Gemeinde bezeugen und dir Danke sagen, nicht bloß immer im Stillen, für 42 Jahre das größte Geschenk, meine Barbara. Und dass du sie mir gestern wieder neu geschenkt hast.
Halleluja, danke Jesus. Preis Gott. Ja, wir wünschen dem Ehepaar Kitrovic Gottes Segen. Sie haben ihr 42. Ehejubiläum gefeiert. Ich möchte Gott auch danken, dass wir unseren Gerhard Scharf wieder haben. Er ist wieder auf den Beinen und ich habe gefragt, wie geht es? Es geht noch nicht so perfekt, aber Gott hat ihn bis hierher gebracht und wir sind Gott dankbar für die Führung und Leitung und Heilung und Hilfe. Preis Gott. Wir beten weiter unseren Gott an und deine Gegenwart erfüllt mein Herz. Und lieber Heiland, wir bitten auch für all die, die jetzt im Urlaub sind, die jetzt unterwegs sind, Herr, du möchtest sie spüren lassen, dass wir an sie denken in diesem Moment. Und wenn irgendjemand von unseren Lieben im Krankenhaus ist und krank ist, auch an sie möchten wir jetzt denken und sie vor deinem Thron und Angesicht bewegen. Herr, lass sie deine Gegenwart spüren. Herr, du bist überall da, wo die Luft ist, wo die Sonne ist, wo das Licht ist, da bist du da. Du bist überall erreichbar und du erreichst jetzt unsere Lieben, egal wo sie jetzt im Augenblick sind. Und segne sie. Und segne sie. Und segne sie. Halleluja. Wir möchten heute Morgen unser Morgenopfer zusammenlegen. Einfach Gott preisen mit allem, was in uns ist. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wir bringen unsere Gaben nach vorne. Wir holen sie nicht ab, sondern wir sagen, Herr, hier möchten wir uns beteiligen am Bau deines Werkes. Lasst uns aufstehen nochmals und lasst uns singen. Lasst uns einziehen in das uns verheißene Land. Und das kann schneller und bälder gehen und geschehen, als du denkst und ahnst. Preis Gott. Mein Thema heute Morgen ist: Unsere Erlösung naht sich. Deine Erlösung, unsere Erlösung steht vor der Tür. Was ganz Großes bahnt sich an und ich möchte über die Endzeitzeichen sprechen. Ich spreche die ganze Woche schon über die modernen Endzeitzeichen. Wie diejenigen, die hier waren, die können das nachvollziehen, verstehen einiges. Manche werden nicht den ganzen Zusammenhang bekommen heute, aber ich werde versuchen, so weit wie möglich rüberzubringen. Unsere Erlösung, deine, meine Erlösung naht sich. Ich möchte zuerst einmal herzlich einladen für den Dienstag bis Sonntag, den 30. August, also 25. bis 30. August, jeweils 19 Uhr. Wir werden Gospel Musik Revival Meetings haben mit Jimmy Lee Howard aus USA bzw. Kanada. Und er wird uns dienen mit herrlichen Liedern. Er wird uns in Anbetung mit hineinnehmen, in Worship. Und wir werden mitsingen, wir werden neue Lieder lernen mit ihm zusammen. Und er bringt ein Team noch mit. Und die werden also mit ihm unterstützen. Also im Hintergrund zwar Musik und dann auch einige Schwestern, die dann ihn begleiten werden. So, wir werden also eine ganz tolle Zeit haben in der Gegenwart Gottes. Und ich lade euch jetzt ein. Ladet andere mit ein. Und ich denke, es ist ganz gut, andere mit einzuladen. Leute, vielleicht kommen sie nicht zum Gottesdienst, die wollen keine Predigt hören, aber Musik. Leute mögen Musik. Von Musik und Medizin versteht dann jeder bisschen was, sagen die Spanier. So Gospelmusik, peppige Musik, farbige Musik. Also farbig, unser Bruder ist ein Farbiger und kommt aus einer ähnlichen Familie wie Michael Jackson, nur die haben am Anfang weltliche Lieder gesungen, weltliche Bands hat er gespielt oder auch weltliche Superstars hat er unterstützt. Also er kommt aus der Los Angeles Hollywood-Szene, dort ist er groß geworden und dann kam ein Knacks in seinem Leben und kam zum Herrn Jesus und der Herr hat sein Leben neu gemacht und seitdem singt er neue Lieder. 40 CDs hat er bereits gemacht, also und die sind zu haben auch. Er wird wahrscheinlich mitbringen, oder er sagte mir, er schickt mir sie vorher, sodass man auslegen und verkaufen kann. Er ist schon in Europa, in Frankreich irgendwo, macht so Einsätze, dann Großbritannien, und dann macht er diesen Abstecher hier zu uns. Und wir freuen uns eine ganze Woche, oder fast eine ganze Woche, Musik in der Gegenwart Gottes. Low Price von einem professionellen Musiker und Sänger. Dann haben wir am Samstag den 29. August, und da möchte ich alle schon ganz herzlich um 11 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst, kein besonderer Gottesdienst, nein, ein Orientierungstag, ist es ein Orientierungstreffen für alle, die an unserer Bibelschule teilnehmen möchten.
Samstag, der 29. August um 11 Uhr. Wir werden Referent Jim Milley bei uns haben aus USA. Er bringt, stellt uns das Material vor, zeigt uns, wie das Bibelstudium vor sich gehen wird. Es wird 2 Jahre dauern. Du bekommst Material mit nach Hause, studierst so im Heimstudium. Und dann einmal in der Woche, im Monat, wird hier Bibelschule sein, und zwar einen ganzen Samstag, von morgens bis abends, und dann werden Tests geschrieben, da werden verschiedene Referate und Referenten da sein, und sie werden dann das aufarbeiten, Fragen beantworten, die aus dem Text her nicht beantwortet worden sind. Also ich möchte euch dazu einladen, zu diesem besonderen Informationsabend und alle, die, oder Nachmittag, und alle, die an dem Kurs teilnehmen möchten, Bibelschule, sich dafür interessieren, meldet euch bei unserer Schwester Renate am Büchertisch. Dort könnt ihr sagen, also ich bin dabei, damit wir wissen ungefähr, wie viel Material und was wir so vorbereiten sollen und dürfen. Dann die nächsten Themen hier im Haus, außer was wir von Mittwoch hier hatten, moderne Endzeitzeichen, was ruiniert dein Leben, sei nicht so oberflächlich, war gestern. Und dann heute unsere Erlösung und dann Mittwoch, der 19. August um 16 Uhr, was muss noch passieren an Endzeitzeichen? Ich bin also noch nicht fertig, auch wenn ich jetzt sage, die Erlösung naht sich, der Herr kommt, Maranatha, unser Herr steht vor der Tür, noch nicht alles. Dann am Freitag kommende Woche wird das Thema sein, Gott verherrlicht sich selbst, Gott braucht keine Nachhilfe, Gott braucht keine Verteidigung, er ist stark genug, lass ihn mal nur los, lass ihn raus, lass ihn handeln, lass ihn arbeiten, und du wirst verblüfft sein, was alles passiert, wenn Gott loslegt. Dann am Samstag wird das Thema sein, um 19 Uhr, Gott erwartet dich. Gott steht vor der Tür und Gott erwartet dich. Also er heißt dich herzlich willkommen, komm her, komm heim, mein Kind. Und Gott steht vor der Tür, und ich werde auch zu diesem Thema heute einiges auch sagen. Also die Erlösung naht sich, du wirst von Gott erwartet. Das sind schon die Weichen gestellt auf deine Heimkehr. Gott hat dich lieb. Glaubst du das? Sehr lieb. Hat alles aufgeboten, um dich heimzulocken. So, und das wird das Thema sein. Gott erwartet dich. Und kommenden Sonntag, bist du wirklich gläubig, wird diese Frage sein. Bist du wirklich wiedergeboren? Bist du wirklich Kind Gottes? Weißt du, dass du Kind Gottes bist? Weißt du, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht? Also Fortsetzung von diesem Thema heute Morgen. Wir brauchen die Erlösung. Ohne Erlösung werden wir nicht durchkommen in dieser Welt. Die Vollendung aller Dinge naht sich, der Abschluss der Heilsgeschichte. Und wir sind mittendrin, wo diese Dinge alle nacheinander passieren. Manche Leute, die laufen mit Scheuklappen und mit Brett vorm Kopf und erkennen die Zeichen der Zeit nicht. Da passieren so viele Dinge. Wenn ich dran denke, Griechenland ist das erste Land in Europa, das sich gegen die Schweinsgrippe impfen lässt. Und zwar das ganze Land, und zwar per Gesetz. Da bleibt nichts anderes übrig. Und was weiß, was noch alles noch daneben und damit kommt. Deutschland wird wahrscheinlich auch dran kommen. So, wir werden dem nicht entgehen. Wir sind also schon in einer antichristlichen Phase. Alles spitzt sich zu. Alles geht dem Ende entgegen. Wir sind in der letzten Runde. Wir sind die letzte Generation kurz vor dem Auszug der Kinder Israels, des Volkes Gottes, der Gemeinde Jesu, der Entrückung. Wir haben den Schöpfungsauftrag Gottes bereits erfüllt als Menschen. Gott hat gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Wir haben schon über 6 Milliarden Menschen. In den nächsten paar Jahren werden es 9 Milliarden werden. Wir haben uns vermehrt. Die Chinesen, ganz schlimm, wenn ich noch daran denke, als ich zur Schule ging, hat China 400 Millionen Einwohner gehabt. Und jetzt hat es 1,4 Milliarden. Also das war, und Indien war bei 200 Millionen und jetzt bei fast 1 Milliarde. Also die Menschen vermehren sich, und wir erfüllen den Auftrag Gottes. Macht euch die Erde untertan. Wir sind mittendrin. Wir können von jedem Winkel aus dem Weltraum die Erde kontrollieren, und per Knopfdruck können wir sogar die Welt auslöschen, wenn wir möchten. Wir werden es vielleicht auch tun. Bei diesem atomaren Holocaust. Ich werde nachher noch einiges mehr sagen. Wir sind bald so wie der liebe Gott. Die Lüge Satans geht in Erfüllung, und ihr werdet sein wie Gott. Wir können klonen, selbst wenn es nur ein Schaf ist, aber auf jeden Fall ist etwas. Genmanipulationen, das liegt in unserer Hand. Wir können Dinge manipulieren. Wir können das Lebensbuch des Menschen bereits lesen. Wir können nach den Sternen greifen, unser Nester sogar auf anderen Planeten bauen durchaus. Wir sind die ungewöhnlichste Generation. So etwas, was wir erleben, was wir machen, was wir schaffen und so weiter, das ist einmalig, das hat keine Generation vor uns, seitdem es Menschen gab, hat so etwas nicht gegeben, was es heute gibt. Wir sind die Schnellsten, alle superlativ. Wir sind die Erreichsten, aber auch die Ärmsten gleichzeitig. Wir sind die Überfüttersten und die Sattesten. Ich bedarf seiner Garn und so weiter, ich brauche Gott nicht mehr. Wir haben ja Medizin, wir haben Technik, wir haben Fortschritt. Wozu brauchen wir Gott noch? Gott ist entmachtet, abgesetzt, ohne dass man ihn vom Thron gestürzt hat. Wir verzichten auf Gott, weil wir alles andere selber machen können. Wenn wir Probleme haben, gehen wir zum Psychiater. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, gibt es Anwälte, Gerichte, was es auch immer ist. Wir sind die Generation nach Offenbarung 13, Vers 13 und folgende Verse, die sogar das Bild zum Sprechen bringen. Früher hast du nur Fotos angeguckt oder Monumente. Heute kannst du zweidimensionell und dreidimensionelle Bilder zum Sprechen bringen. Plötzlich spaziert ein Geist hier im Raum, dreidimensionell, und spricht. Der Mensch gibt dem Bild einen Geist, dass das redet, das redende Bild, Fernsehen. Wir sind die betrogenste und belogenste Generation aller Zeiten. So viel gelogen und betrogen wie es heute wurde zu keiner Generation. Wir sind die globalste Generation auf der einen Seite, die beweglichste. Tourismus ist ein Endzeitzeichen, ein modernes Endzeitzeichen. Wir sind die erfassteste und kontrollierteste Generation. Wir brauchen Erlösung. Und ich will nur sagen, dass wir die Generation sind, wo Jesus sagt, es wird nicht vergehen, bis sich das alles erfüllt. Wir sind die Generation, die am unzuverlässigsten ist. Man kann sich auf den heute modernen Menschen nicht mehr verlassen. Wir sind die treuloseste Generation. Weißt du, früher war ein Wort, und da konnte es drauf, früher brauchte man keine Verträge, man hat es alles per Handschlag gemacht. Heute nützen nicht einmal Verträge und Siegel. Wir sind die nummerierteste Nation oder Generation, das Volk, alles erfasst. Und wir sind die verdorbenste Generation. Ob du es glaubst oder nicht, schau dir einfach nur mal rum. Lauf mal durch den Leopoldplatz, Kudamm, oder geh durch Kreuzberg oder sonst wo. Vielleicht schon Wedding auch. Also da siehst du schon, wie die Menschen herabgekommen sind. Ich muss euch das alles aufzählen, damit du ein Bedürfnis bekommst nach Erlösung. Erlöse uns von dem Übel. Was ist das Übel? Was ist das Böse? Du musst es überhaupt mal wissen, wovon du erlöst werden musst. Nicht nur der Teufel. Der Teufel ist nur die Spitze des Eisberges oder irgendwo ganz hoch oben, aber die Auswirkungen und Auswüchsen. Wenn ich das nicht so aufzähle und sage, dass wir die Generation sind, die Erlösung am nötigsten haben, werden wir nie kapieren, warum wir um Erlösung schreien und rufen und bitten müssen. Wir sind die sündigste Generation, die es je gegeben hat. Die sexistische Generation. Überall wird man von Sex berieselt und überrieselt und es läuft nichts ohne Sex, nicht einmal Werbung fürs Auto. Also waren Auto und Sex was zu tun hätten, gemeinsam was zu tun hätten. Wir sind die dämonisierteste Generation. Auf uns sind Dämonen, Herrschern von Dämonen, von Froschgeistern losgelassen worden, die hüpfen einfach überall rum. Wir sind die egoistische Generation. So viel Egoismus wie heute hat es noch nie gegeben. Dschungelgesetz, jeder behauptet und setzt sich selber durch. Wir sind die verseuchteste Generation. Nicht nur von Medien, sondern auch von Medikamenten, Ernährung und Nahrung verseucht, und zwar auf jeder Form und Art und Weise süchtig gemacht. Die vergifteste Generation sind wir. Wenn es so weitergeht, wer kann überhaupt noch überleben? Wer wird noch Zähne im Mund haben? Gesunde Augen, gesunde Ohren? Wenn ich so die Leute anschaue, da dröhnt es und so weiter. Wir kriegen eine ganze Generation von Schwerhörigen aus der Disco. Wir können denken, was wir wollen. Wir sind also die Generation, über die der Teufel am meisten Macht ausübt, am stärksten kontrolliert, und das glaubst du gar nicht. Wir sind die Generation, die am festesten in den Klauen Satans sitzt und festgehalten wird. Wir sind eine Generation der Abhängigen, ob es jetzt die Medien sind, die Medikamente sind, die Sachen sind, Sachzwänge, ein neues Wort im Duden seit 1960. Wir sind die glaubensloseste Generation und die geistloseste und die gottloseste Generation. Ich weiß, du kannst da nicht Amen immer sagen, aber guck mal das an. Guck deine Welt mal an, deine Umgebung, wie fromm die sind. Jesus sagt, meinst du, wenn das Menschensohn wiederkommen wird, dass er Glauben finden wird? Deshalb, wir haben Erlösung bitter, bitter, bitter nötig. Wenn wir von Erlösung heute Morgen reden, dann meinen wir immer nur der Erlösung vom Irdischen. Erlösung vom Bösen, den Lügnern und Mördern, den Tyrannen. Erlösung von diesen verdorbenen Systemen, die die Menschen mehr ausbeuten, mehr und mehr. Die Steuerschraube, man spricht von Steuererleichterung, aber es ist alles nur Lüge und Bluff. Die verlogenste Generation sind wir und belogenste. Wir sind in der Verwirrung mittendrin. Wenn du Leute fragst, was soll ich, die sagen, ich weiß es nicht. Die meisten Leute heutzutage sind ohne Hoffnung, ohne Wissen, die wissen viel. Aber das, was sie wissen sollten, wissen sie nicht. Wir brauchen Erlösung von unseren Sünden, von den ganzen Flüchen, Generationsflüchen. Wie viele Flüche wurden über die Menschen, über Völker, Nationen ausgesprochen? Wie viele Verwünschungen? Wir brauchen die Erlösung von der Macht dieser Welt, des Kapitals, was es auch heißt, von den Mächten dieser Welt, diesen Dämonen, diesen gefallenen Engeln, die jetzt irgendwo eine Behausung suchen in dieser Welt, die sich bei uns irgendwo einnisten wollen, wie Ungeziefer. Wir brauchen Erlösung von dem Materialismus. Wir sind so materialistisch behaftet. Wenn wir einmal keinen Strom haben, drehen wir durch. Blackout. Ich weiß, was es ist. Ich habe hier einmal in Berlin Blackout erlebt. Da taut die Tiefkühltruhe auf, da taut alles auf. Du stehst vor dem Nichts und musst alles essen. Du kannst gar nicht alles essen auf einmal, was da auftaut. Wir brauchen Erlösung von unserem Elend. So viel Kranke, wie es heute gibt. So viel Siechende. Wir brauchen die Erlösung von unserem mühevollen Dasein. Das Leben ist Plage. Wenn es 70, 80 Jahre wird, was war das Leben? Nur Mühe und Plage. Sei doch ganz ehrlich. Nur Quälerei. Und je älter du wirst, desto mehr Qualen erlebst du. Die Erlösung naht sich. Ich werde heute ein paar Dinge nennen, die vielleicht für dich total neu sind. Aber das wartet auf dich. Ein neues Ende. Ein neuer Ausgang. Ein neuer Zweck, die Finale. Wir sind mitten in diese Endrunde hineingekommen, kurz vor dem Schluss, vom Ziel, vor dem Ereignis, dem großen Weltereignis, deine Erlösung und was das auch alles ist. Johannes auf der Insel Patmos war im Geist am Tag des Herrn und er sah Dinge von der Erlösung. Er sah zuerst einmal den Fall Babylons, er sah den Antichristen und er sah den falschen Propheten, er sah den Abstieg auf dem geistlichen Gebiet, aber er sah das neue Jerusalem von Gott vom Himmel herabkommen. Und er sah die Gegenwart Gottes, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei und so weiter. Das ist die Erlösung. Kein Tod, keine Nacht, keine Betrübnis mehr. Er sieht dort den Ausgang der Erlösung und das hat so einen Prozess in dieser Welt. Zuerst einmal wird aufgeräumt in dieser Welt, Gott räumt auf. Erlösung ist zuerst mal Erschütterung. Und er sieht diese Engel, die am Euphrat irgendwo stehen, sieben Engel. Ich habe in diesen Tagen moderne Endzeitzeichen auch gesagt, die sieben Engel stehen bereits am Euphrat in Afghanistan. Afghanistan, die Russen waren viel schlauer als die Amerikaner. Die Russen haben sich zurückgezogen. Sie haben gemerkt, Afghanistan ist nicht zu gewinnen. Afghanistan ist für ganz was anderes vorgesehen. Afghanistan ist für das Endgericht Gottes vorgesehen. Und dort stehen sieben Gerichtsengel, bereits von der NATO, von der Supermacht, der neuen Supermacht oder Superarmee, vertreten von über 50 Nationen. Diese Superarmee NATO kontrolliert dort und ist dort engagiert. Und dort stehen sieben Nationen, die Atombomben haben. Russland, China, Indien, Pakistan und dann Frankreich, USA und Großbritannien. Und der französische Ministerpräsident hat gesagt, also wenn es uns hart auf hart kommt und wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, wir setzen Atombombe ein. Also die sind bereit und Frankreich ist das kleinste Land, was Atombombe oder am wenigsten Atombomben besitzt und sind bereit einzusetzen im Notfall. Also und dort muss nur ein Verrückter zündeln und das Ding, dieses Pulverfass geht in die Luft. Und dann heißt es, weh den Menschen, die auf der Erde wohnen. Dann sehen wir, die Sonne sich verdunkelt, Klimakatastrophe etc. Johannes sieht den Durchbruch der Erlösung dort auf Patmos, die Vollendung, die Hütte Gottes unter den Menschen, aber auch den Fall Babels als Vergangenheit. Dort ist alles schon passiert. Er sieht also die Vollendung und unser Leben ist auf die Vollendung angelegt. Erlösung ist nichts anderes, die Vollendung. das, was du angefangen hast im Glauben mit Jesus, mit Gott. Johannes sieht den Anfang Gottes, was vor Grundlegung der Welt beschlossen wurde. Das wird vollendet und die Hütte Gottes bei den Menschen. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. All das Elend ist zu Ende. Unsere Erlösung ist mehr als nur die Solidarität Gottes mit uns Menschen. Jesus starb nicht aus Solidarität für uns. Er starb, weil das im Plan Gottes vorgesehen war, weil es der einzige Weg für Erlösung ist. Er starb nicht aus Sympathie für dich und mich, nur weil du so was Besonderes bist mit deinen blauen Augen oder schönen abstehenden Ohren. Nein, Gott, er starb für dich, weil er nicht das Elend weiter zulassen wollte auf dieser Erde und stoppen wollte. Er wollte dich aus diesem Feuerofen rausholen, wie ein Brand aus dem Feuer. Auf dass die, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Jesus kam aus freien Willen, aus freien Stücken. Er musste nicht kommen. Er kam freiwillig. Er trug freiwillig das, was du verschuldet hast, dein Elend, dein Leid, und hat sich mit dir und mit mir, mit uns identifiziert, als wenn du das gewesen wärst. Als Stellvertreter starb er für dich. Denn er wusste, wir können uns selbst nicht erlösen. Deine Erlösung ist bereits gekommen. Wenn ich sage, unsere Erlösung naht sich, ist es eigentlich falsch. Richtig ist, unsere Erlösung hat bereits stattgefunden auf Golgatha. Wir haben die Erlösung noch nicht eingenommen, noch nicht voll in Besitz ergriffen. Und er musste als Retter kommen, dieser Herr Jesus, um uns aus dieser verfahrenen Lage rauszuholen. Wie ist mal passiert, ich stehe hier in der Stadt irgendwo und ich will den Parkplatz haben von dem Vorgänger, und das ist eine Dame, und die kriegt das Auto nicht mehr raus. Die sitzt und rangiert und so weiter und sagt, ich krieg den Wagen nicht raus. Dann fragte ich, darf ich das? Und ich dachte zuerst mal, ich würde ihr Auto stehlen wollen. Nein, ich wollte ihr Auto nicht stehlen, sondern ich wollte mich reinsetzen und ihr helfen, rauszukommen. Und genau das ist, was Jesus wollte. Er wollte dich aus der Sackgasse, aus diesem Engpass, aus dieser Position, in der du drinsteckst, rausholen und dich frei machen, damit du weiterfahren kannst. Das ist die Absicht Gottes und Gottes Plan für dich. Und du musst verstehen, die Schuld, was auf die ganze Menschheit lastet. Wir haben zu viel dem Teufel Raum gegeben, zu viel auf ihn gehört, zu viel ihm vertraut, zu viel uns von ihm blenden lassen. Zu weit sind wir mit ihm gegangen, nicht nur die zweite, sondern die dritte und die vierte Meile. Und wir sind zu weit in die Irre gegangen. Und jetzt finden wir den Weg nicht mehr zurück. Und jetzt muss der Sohn Gottes kommen, um uns aus diesem Wüstendasein herauszuführen. Erlösung hat etwas mit Lösung zu tun. Mit Befreiung. Erlöse uns von dem Übel. Man löst. Und Jesus will dich lösen, und wir sind mittendrin, mitten dabei, aus allen alten, verfahrenen Strukturen, von all den bisherigen, verkehrten, verdorbenen Wegen. Er löst uns von den schlechten Gewohnheiten. Das ist ein Stück Erlösung. Das passiert mittendrin. Also wir sind erlöst, wir werden erlöst, gegenwärtig. Das ist ein Ereignis. Ich werde gegenwärtig erlöst von meinen Bindungen. Der Herr zeigt, das ist eine Bindung und das ist eine Last und das ist ein Übel und das ist vom Bösen. Erlöst mich von dem Bösen, wo ich in meinem Herzen drin habe. Weißt du, vieles haben wir äußerlich und davon haben wir uns vielleicht gelöst, aber das Innerliche, negatives Denken, Pessimismus, Zweifel und so weiter, Kleinglaube. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören und seinem Handwerk ein Ende zu bereiten. Er stoppte das Zerstörungswerk Satans. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Weißt du, wir kommen auf diese Welt wie eine Raupe, wenn ich dieses Bild schnell verwenden darf, ein uraltes Bild aus der Natur. Wir kommen als eine Raupe zur Welt, kriechen auf unserem Bauch, führen ein Raupendasein, aber das ist nicht unsere Bestimmung. Unsere Bestimmung ist ganz was anderes zu sein, ein Schmetterling, ein Engel, und noch mehr sogar als ein Engel, ein fliegendes Wesen. Und wir sind wie Gott geworden. Wir können fliegen in Licht, oder nicht Lichtgeschwindigkeit, aber in einem Tempo von 28.000 Stundenkilometer im Weltraum. Wir können aussteigen und im Weltraum spazieren gehen und reparieren Sachen. Wir haben das Göttliche bereits erreicht und manchmal an manchen Stellen sogar überschritten. Wir können auf der Straße, manchmal denke ich, bin ich bei Verrückten, wo bin ich gelandet? Leute unterhalten sich auf der Straße. Und die führen nicht Selbstgespräche, sondern sie telefonieren. Und du kannst heute laut der Technik und der Computertechnik, du kannst heute Deutsch in deinen Computer reinsprechen und in Japan hören sie Japanesisch. kein Problem. Synchron wird alles übersetzt. Vielleicht nicht ganz immer noch perfekt, aber man braucht eine Korrektur, aber trotzdem. Wir verstehen die Welt wieder. Wir können mit der Welt kommunizieren. Und Gott will aus deinem Raupendasein dich rausholen, aus diesem Teufelskreis und dich zu einem ganz anderen Wesen machen. Nicht zu einem Wesen, das gefressen und zertreten wird, sondern zu einem Wesen, das fliegt und davonfliegt. Das ist unsere Bestimmung, das ist Erlösung. Aus der Raupe soll ein Schmetterling werden. Gott will, dass du dein Leben genießt, dass du grenzenlos lebst, göttlich lebst und dass du auf einer anderen Ebene dich bewegst. Das ist, was Gott will. Gott will, dass du aus dem Tal herauskommst, diesem Raupendasein, kriechen und verstecken müssen, aufpassen müssen, vorsichtig sein müssen, dich in Acht nehmen müssen. Gott will, dass du diese Dinge alle abschüttelst, diesen Kokon sprengst und sagst, ich lebe, weil er lebt. Ich siege, weil er siegt. Dass wir lernen, nicht an diesem Materiellen zu kleben, sondern auf den immateriellen Teil unseres Daseins. Die Raupe muss von ihrem Raupendasein erlöst werden. Deshalb, deine Erlösung naht sich. Du musst von deinem Menschsein erlöst werden. Gebunden sein. Dein Geist kann schweben. Deine Seele kann fliegen. Aber dein Körper ist erdgebunden. Und du musst aus deinem Erdendasein herauskommen. Und Raupendasein ist nicht die Endstation deines Lebens. Dieses als Raupe zu krabbeln und zu kriechen, das ist nicht der Plan Gottes für dein Leben. Das ist eine Vorstufe des Ewigen. Gott hat dich nicht für den Tod geschaffen. Und das ist also, wovon wir erlöst werden müssen, vom Tod und Teufel. Den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Aber Gott will, dass wir leben, dass wir das Ebenbild Gottes sind. Und dass wir das verwirklichen. Ihr sollt sein wie Gott. Hat der Teufel, die Schlange, dem Menschen im Garten Eden gesagt. Und der Mensch versucht mit technischen Mitteln auf eigenem Weg, durch Selbstmacherei, do it yourself, zu erlösen. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet einen Turm bauen, werdet Gott erreichen. Ihr werdet ganz hoch hinaufkommen, wenn ihr einmütig seid, eine Sinnes seid und so weiter. Ihr werdet gewaltige Dinge bewegen. Und der Mensch bewegt gewaltige Dinge. Kannst Berge versetzen. Kannst Berge bewegen. Ist alles möglich. Du bist von Gott her für seinen Thron bestimmt, für seine Herrlichkeit und nicht für den Friedhof und für die Würmer. Deine Bestimmung ist eine ganz andere Bestimmung. Erlöse uns von diesem Dasein. Wir bereiten uns als Kinder Gottes hier in der Gemeinde darauf vor, auf diese Erlösung. Sie naht sich. So, du kannst nichts dafür, dass du als Larve zur Welt gekommen bist. Du kannst auch nichts dafür, dass du in einer Leprastation zur Welt gekommen bist oder in einem Armenhaus. Du kannst nichts dafür für diese Dinge, aber du kannst was dafür, wenn du da drin bleibst. Christus ist gekommen, uns Sünder selig zu machen, uns zu erlösen von diesem Raupendasein. Du kannst nichts dafür, dass du in eine Welt voller Probleme hineingekommen bist und die Welt ist voller Probleme. Aber die Erlösung naht sich. Du musst nur diese Erlösung annehmen und du musst den Herrn anrufen. Und wie viele den Herrn anrufen, denen wird es geholfen. Die kommen raus aus der Sackgasse. Wir können nichts dafür, dass wir in eine sündige, schmutzige, verdorbene, dahingegebene Welt hineingeboren worden sind oder hineingeworfen, besser gesagt. Wir haben die Welt nicht verdorben. Ich glaube nicht, dass jemand von uns Interesse hat, die Welt zu verderben. Wir sind in eine verdorbene Welt gekommen. Wir sind drin. Du kannst nichts dafür. Wir bauen auf den Trümmer anderer Kulturen, anderer Religionen, anderer Menschen, die vor uns gelebt haben, die vorher über diese Erde gegangen sind. Wir sind in einer verdrehten Welt, läuft alles falsch, alles in eine andere Richtung. Jetzt brauchen wir ein Wunder, um da wieder rauszukommen. Und weißt du, was das Wunder ist? Wiedergeburt. Es sei denn, dass jemand wiedergeboren werde aus Wasser und Geist. Da fängt die Erlösung zu greifen, bei der Wiedergeburt. Und jeder, der heute an Jesus Christus glaubt, ist ein Teil der Erlösung Gottes. Ist bereits ein Stück weit dem Teufel davon gerannt und entronnen. Jetzt braucht es nur noch diese Verwandlung, Stück für Stück. Wir werden mehr und mehr verwandelt in sein Bild. Mehr und mehr werden wir ähnlicher wie Christus gewesen ist. Mehr und mehr im Schmetterling. Der Tag wird kommen, wo dann der Tag der großen Wiedergeburt, die Bibel spricht davon, wo plötzlich alles durchbricht. Erlösung ist ein Wunder. Verdient haben wir es nicht. Selber können wir es auch nicht machen. Es ist ein Werk des lebendigen Gottes. Erlöst werden vom Raupendasein geschieht nur, indem Gott ein Wunder auslöst. Braucht gar nicht. Also eigentlich ist es sinnlos, dass Gott ein Wunder auslöst. Wir sind schon in einem Prozess drin der Erlösung von Anbeginn an. Wir müssen uns nur mit diesen Gesetzen Gottes identifizieren. Begreife, du trägst das Erlösungspotenzial bereits in dir. Du hast das Zeugnis des Heiligen Geistes, das Pfand des ewigen Lebens, die Anzahlung. Wir haben schon so viel von der Erlösung in uns. Gott hat uns angelegt auf die Erlösung. Begreife, du kannst nichts für deine Erlösung tun. Es ist schon alles getan. Du bist 2000 Jahre zu spät geboren. Du bist von der Natur und dem Schicksal und der Welt vergewaltigt worden. Du kannst nichts dafür. Es ist interessant, in manchen Religionen, ich denke im Islam, im Koran, da wird erzählt, dass die Schlange den Menschen verführte. Nicht, dass die Eva den Adam verführte, die Schlange hat Adam und Eva verführt. Und ich finde, das ist mir sehr akzeptabel. Nicht, dass die Frau den Mann verführt hat, sondern die Schlange hat Mann und Frau verführt. Das ist das Übel, die Schlange. Und weil du so warst, sollst du auf die Erde, auf den Bauch kriechen und Erde fressen. Die Schlange war es. Also deshalb, ich finde es, also wir sollen nicht den lieben Schwestern da die Schuld schieben, die haben uns verführt. Oder die Männer haben uns verführt. Nein, die Schlange, die List der Schlange. Und Paulus spricht auch von der List der Schlange, die das Übel in der Welt eingebrockt hat. Der Teufel ist derjenige. Diese gefallenen Geister, die uns verführt haben, ist auch nicht einmal die Schlange, sondern der Geist, der von der Schlange Besitz ergriff. Du bist nicht gefragt worden, ob du verloren werden willst oder in die Hölle gehen willst. Nein, das ist so automatisch, hat sich so entwickelt. So unverschuldet bist du da hineingeraten. Und jetzt wirst du diese Geister nicht mehr los, des Verlorenseins. Deshalb, wir brauchen das Wunder der Erlösung, dass aus der Raupe ein Schmetterling wird. Halleluja, dass du aufschwingst wie ein Adler und auffährst und so weiter. Für dein Unglück kannst du nichts dafür. Aber jetzt, du kannst etwas dafür, dass du da drin bleibst und sagst, ich muss es einfach akzeptieren, das ist mein Schicksal, das ist meine Bestimmung, die Sterne wollen es so. Nein, die wollen es gar nichts. Du kannst nichts dafür, dass du als Bettler zur Welt kommst. Und darum warten wir auf die Erlösung, auf diesem Tag X. Komme bald, Herr Jesus. Deshalb haben sich die Christen auch so gegrüßt. Sie wussten, der Einzige, der uns erlösen kann, ist Jesus Christus. Er kam, um sein Volk von ihren Sünden selig zu machen. Du kannst aus dem Verlorensein herauskommen. Du musst nicht verloren bleiben und du wirst auch nicht verloren bleiben. Du musst nicht ewig in Sünde leben oder Sünder sterben. Du kannst rauskommen. Du musst nur den Sohn Gottes akzeptieren. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Du kannst dein Raupendasein, dein ruiniertes Leben, dein krankes Leben, dein zerstörtes Leben, das kannst du alles abschütteln, wie die Raupe ihren Kokon, ihre Hülle abschüttelt und plötzlich entpuppt es sich und wird zu einem Schmetterling. Denn Erlösung ist der Plan Gottes für dich und mich, für uns alle. Gott will, dass du aus deinem Dreck, aus dieser Erde herauskommst, wie ein Schmetterling fliegst und dass du nicht wie eine Raupe dahin siehst. Erlösung ist die Verwirklichung der Idee Gottes mit uns. Aus der Materie soll Geist und Leben werden. Das ist Gottes Plan. Und das nicht von dir. Weißt du, Esoteriker, New Age-Leute, die versuchen das aus ihrer Kraft, durch Anstrengung, durch Meditation und Übung. Nein, es ist ein Geschenk Gottes. Das musst du nur annehmen und auspacken. Das ist alles. Wir alle sind und stecken in einem Entwicklungsprozess der Erlösung drin. Wir werden und vergehen, wir kommen und gehen. Wir sind so wie ein Wassertropfen und ich bin begeistert von diesem Bild des Wassertropfens aus der Natur. So ein Wassertropfen fällt vom Himmel und steigt wieder zum Himmel auf. Es macht verschiedene Verwandlungsphasen durch, H2O, Dampf, Wasser, Schnee und was es auch immer ist. Es macht verschiedene Stufen durch, aber es bleibt in der Zusammensetzung immer eins und dasselbe und so du und ich. Dein Wesen, das, was Gott aus dir gemacht hat, H2O, Seele, Geist und Leib, müssen unsträflich bewahrt werden bis auf den Tag Jesu Christi, bis auf diese Erscheinung der Erlösung, wo er kommt in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Dieser Tag steht bevor. Du bist von Gott für den Himmel bestimmt. So wie dieser Wassertropfen fällt vom Himmel und steigt zum Himmel. Und Gott sagt, mein Wort ist es so wie ein Wassertropfen und es bleibt nicht leer. Es bringt das, wozu ich befohlen habe. Paulus spricht in Korintherbrief von den Verwandlungen. Wir werden alle verwandelt werden. Und lies mal, wir werden alle verwandelt werden. Gottlose wie nicht, wie Gottesfürchtige. Wir werden alle verwandelt werden. Wir müssen alle verwandelt werden. Das bleibt uns nicht erspart. Nur die Frage ist, was dabei rauskommt bei dieser Verwandlung. Wir werden alle verwandelt. Wir kommen an der Verwandlung nicht vorbei. Das ist ein Naturgesetz. 1. Korinther 15, Vers 51 und 52. Ich enthülle euch ein Geheimnis. Und heute Morgen versuche ich mit Gottes Hilfe euch auch ein paar Geheimnisse zu enthüllen. Wir warten auf die Erlösung. Ich warte auf die Erlösung. Deutschland ist nicht meine Heimat. Europa ist nicht meine Heimat. Die Welt ist nicht meine Heimat. Ich habe eine andere Heimat, eine andere Bestimmung. Und in 1. Korinther 15, 51, ich enthülle euch ein Geheimnis, wir werden alle verwandelt werden. Die Posaune wird erschallen und die Toten, alle Toten, ausnahmslos, werden zur Unvergänglichkeit auferweckt. Alle Toten. Auch die Freimaurer, die sich verbrennen ließen und dem Tag des Herrn entgehen wollten. Ich habe nichts gegen Verbrennung, aber wenn man aus Ideologie sich verbrennen lässt, es gibt kein Entwischen und kein Entgehen. Wir werden alle vor dem Thron Gottes stehen. Wir, die wir noch leben oder Lebende, werden auch verwandelt werden. Auch du kommst nicht dieser Verwandlung, an dieser Verwandlung vorbei. Denn dieses Vergängliche muss sich mit Unvergänglichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. Das ist der Akt der Erlösung, dass plötzlich Menschen verwandelt werden, überkleidet werden. Selbst das Feuer verbrennt nichts zu nichts und löst auf, denn nichts kann zu nicht zerfallen, es ist unmöglich, das hat Gott so festgelegt. Auch wenn es in der Bibel heißt, Gott ist ein verzehrend Feuer, das musst du nur richtig verstehen, was es bedeutet, Gott ist ein verzehrend Feuer. Gott verbrennt nichts, kann nichts verbrennen. Die Elemente werden vor Hitze schmelzen, wenn ein Element schmilzt und ein anderes Element dazukommt, kommt eine neue Legierung dabei raus. Und weißt du, Gott ist ein verzehrend Feuer. Wenn wir das so lesen, dann denken wir immer Gericht und Strafe. Nein, es ist genauso, wenn ein Maler einen Kübel Farbe nimmt und, und dann fängt er an zu malen, zu pinseln, zu tapezieren, zu streichen, macht was da draus. Das ist ein verzehrend Feuer. Er verbraucht die Farbe und macht was da draus. Und so ist auch Gott. Gott nimmt diese Materie und macht zu was Herrlichem, Wunderbarem und Unvergänglichem die Welt. Und alles Vergängliche kommt zu einem Ende, aber es ist nicht das Ende, sondern es ist eine Fortsetzung. Kapitel 2. In dieser Welt veraltet alles und wir brauchen die Erlösung, wir stehen vor der Erlösung, wir müssen diese Erlösung haben. Wenn wir das nicht haben, gehen wir in die Katastrophe. Und Gott wird die Welt nicht der Katastrophe überlassen, sondern Gott wird die Welt retten aus der Katastrophe. Auf dieser Welt vergeht alles. Alle Ressourcen werden verbraucht, sind am Ende. Unser Klima wird zerstört. Wir sind am Ende, und zwar auf allen Ebenen. Die Reiche dieser Welt vergehen. Die Religionen sind auch kurz vor dem Bankrott und Pleite. Es muss was Neues kommen. Es muss was Neues kommen. Die materialistischen Lügen werden bloßgestellt. Du siehst, also ist das wirklich alles? Eines meiner Gründe, warum ich mich bekehrt habe, war, ist das wirklich alles, was du erreicht hast, was du genießt und was du bekommst und was du schaffst? Ist das wirklich alles? Gibt es da nicht mehr? Und der Mensch spürt in sich, das ist diese tiefe Sehnsucht nach Gott, da muss noch was mehr geben. Das ist doch was anderes. So wie der Kommunismus zusammenbrach, wird auch der ganze Materialismus im Westen und Osten zusammenbrechen, die ganzen Systeme. Der Mensch wird merken, du, wir leben nicht von Brot allein. Wir leben nicht von Brot allein. Die Erlösung wird mit der Erkenntnis Gottes beginnen. Denn Menschen werden plötzlich die Augen aufgehen und sie werden die Wahrheit erkennen. Du, wir sind ja betrogen, wir sind lackiert, wir sind reingelegt worden, wir sind beschwindelt worden. Uns hat man was vorgegaukelt. Muss dir vorstellen, wenn die Stunde der Wahrheit kommt, und die kommt. Und zwar jeder kommt von irgendwann mal drauf. Spätestens wenn er an den Toren der Ewigkeit steht, kommt er drauf, das war doch nicht alles. Die Stunde der Wahrheit nähert sich mehr und mehr, das ist die Stunde der Erlösung. Die Menschen werden die Lüge nicht mehr glauben, das ganze Theater werden sie durchschauen, den Schwindel merken und sie werden anfangen, Gott Recht zu geben. Guck mal die Geschichte von Nebukadnezar. Lies Daniel, im Danielbuch ist das so schön verschlüsselt und eingebaut und er gab Gott die Ehre. Es braucht seine Zeit, vergehen vielleicht 7 Jahre oder Epochen. Und der Mensch braucht Zeit, bis er draufkommt. Die Götter sind nichts. Die Götter können mir nicht helfen. Auf die Götter kann ich mich nicht verlassen. Und Daniel, konnte dich der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen erretten? Ja, ich lebe noch. König, lebe ewiglich. Ich bin noch da. Und die Menschen werden plötzlich merken, Gott ist gar nicht so böse, wie der Teufel das uns vorgegaukelt hat, der uns nur in die Hölle bringen möchte, uns nur bedrücken und belasten möchte und uns Lasten aufbürden möchte. Sein Gesetz ist keine Last, sondern eine Lust. Plötzlich werden die Menschen merken, hätten wir uns nur an die Gesetze Gottes gehalten, wir wären hier nicht gelandet. Langsam merken sie auch bei der Klimageschichte. Und sie werden einsehen, die Menschen, und das ist die Stunde der Erlösung. Unsere Erlösung naht sich. Verstehen wir mal, ich möchte etwas rüberbringen, was Gott mir diese Tage gezeigt hat in der Vorbereitung. Die Menschen werden merken, dass sie manipuliert und in die Irre geführt worden sind, dass sie nur auf leere Versprechungen, wie vor der Wahl, auf leere Versprechungen reingefallen sind und nachher kommt nichts, da ist nichts davon zu sehen und so weit und so hören. Gott wird den Menschen selbst die Augen öffnen. Weißt du, nicht Menschen werden irgendwie den anderen die Augen öffnen, sondern Gott selbst wird in der Stunde X, am Tag X, am Tag des Herrn, die Augen öffnen und sie werden erkennen, diese bewusste und geplante Irreführung der Menschen, ganz besonders die Juden. Und ich möchte über die Juden etwas sagen. Und wenn ich über die Juden etwas sage, ich bin nicht Antisemit, ich liebe das jüdische Volk, aber ich bete für das jüdische Volk. Ich bin vielleicht nicht mit dem Staat Israel einverstanden. Das muss ich sagen, dass ich nicht mit dem Staat Israel einverstanden bin, aber der jüdische Mensch ist mein Bruder. Der jüdische Mensch und so weiter. Und es hat nichts mit Antisemitismus zu tun, sondern die Juden sind belogen und betrogen vom Teufel. Und zwar seit 2000 Jahren belügen ihre Rabbiner, Jesus ist ein Sohn einer Prostituierten. Und so weiter. Die Maria, das ist nur so frommes Theater und so weiter. Lies mal im Talmud. Der Talmud belügt die Leute, vor allem die Juden ganz besonders, und will sie von Christus weglocken. Und in der Bibel heißt es, und ich werde nachher die Stelle auch im Sacharja lesen, und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Muss sehen, was das für ein Tag sein wird für den jüdischen Menschen, wo sie dann aufwachen, geschockt. Das ist Jesus gewesen, unser Jesus, den wir damals gekreuzigt haben und den die Geistlichen gekreuzigt haben. Die werden den Schock, den größten Schock ihres Lebens erleben. Und die werden, von denen heißt es dann in der Bibel, werden schreien, Berge und Hügel fallt über uns und bedeckt uns, denn wir fürchten uns vor dem, den wir gekreuzigt haben. Jahwe, unseren Gott. Die Juden werden die größten Betrogenen der Geschichte sein. Ich sage das jetzt mal, verstehe mich richtig, nichts gegen die Juden. Staat Israel, was anders. Kein Volk wurde in den 2000 Jahren so von ihren Führern belogen und betrogen und ihnen wurde das Wesentlichste, das Wichtigste in jeder Generation vorenthalten, wieder neu. Sie sind die größten Opfer der Lüge aus der Geschichte, der gesamten Geschichte. Keine Nation wurde so belogen und betrogen wie das jüdische Volk. Sie werden eines Tages, wenn sie dann erkennen, in wen sie gestochen haben, wie gerupfte Hühner dastehen. Verstehe die Wahrheit, ich möchte so drastisch sagen, damit wir kapieren, begreifen, um was es wirklich geht. Kein Volk ist so um sein Glück, um seinen Segen, um seine Privilegien so gebracht worden wie das jüdische Volk. Keinem Volk wurden die Segnungen Gottes so vorenthalten wie gerade dem jüdischen Volk. Kein Volk hat mehr Betrüger gehabt wie die Juden. Und immer wieder falsche Messiasse. Das Judentum hat eigentlich, sie hat mehr, aber natürlich bekannterweise, was man von der Literatur weiß, über 21 falsche Messiasse gehabt, immer wieder gehofft und so weiter. Aber den Gott gesandt hat, den wollten sie nicht haben. Sie werden erkennen und dann werden sie sehen, wen sie verworfen haben, wen sie gekreuzigt haben, an wem sie nicht geglaubt haben, wen sie abgelehnt haben, wen sie nicht gewollt haben. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jesus kam nicht für die Heiden. Verstehen wir mal. Es war nicht sein Plan, für die Nationen zu kommen. Er kam zu seinem Volk. Und er wird sein Volk selig machen. Jesus kam für die Juden. Jesus starb für die Juden. Nur für die Juden. Und ich werde nachher eine Theologie dir bringen oder Lehre oder Wahrheiten, dass du wirst mich verstehen. Und auch vielleicht eine gesunde Einstellung zum Judentum gegenüber bekommen. Die Juden sind den größten Täuschungen zum Opfer gefallen. Und die Juden lügen. Ich meine die geistlichen Juden. guck mal, sie haben den Kriegsknechten Geld gegeben und sagt und erzählt, man hat ihn gestohlen. Sie werden vorenthalten der Wahrheit. Du siehst also, mit Geld und Finanz wurden sie von der Wahrheit vorenthalten. Sagt es den Leuten, als wir schliefen, als die Kriegsknechte, römische Kriegsknechte, und die Jünger kamen und haben ihn gestohlen. Und du siehst also, das ist schon, damit fängt die Lüge an. Und die Tatsache ist, dass der hohe Priester sagte, entweder er oder wir. Und es geht um ganz was anderes, als was du manchmal so denkst. Durch ihre Geistliche sind sie an den Bettelstab gekommen, zugrunde gerichtet worden. Das ganze Leiden, das jüdische Unglück in 2000 Jahren, verdanken sie ihren Rabbinern, die sie in die falsche Richtung geführt haben. Weg von Jesus, weg von Gott, weg vom Erlöser, weg vom Heiland, weg vom Heil Gottes, weg von den Verheißungen. Wenn sie nur Jesaja 53 aufmerksam gelesen hätten, wären ihnen die Augen aufgegangen. Aber das war der Teufel, der sie verblendet hat. Und ihre Augen wurden gehalten. Und der Tag wird kommen, wo sie erkennen, du, die größten Lügner aller Zeiten waren unsere Rabbiner. Die haben uns immer vorgegaukelt und immer wieder erzählt, wir sind brav, wir sind anständig, bei uns ist alles in Ordnung. Und wir haben die Wahrheit nicht gehört. Ihr habt uns nicht die Wahrheit gesagt. Ihr habt uns den Untergang geweiht. Ihr habt uns ruiniert. Diese ganzen Pharisäersekten. Und sie werden ihre Führer leibhaftig in die Hölle werfen. Stell dir mal vor, du erkennst, dieser Ganoven, der hohe Priester, das ganze Stab damals, der ganze hohe Rat, sie haben uns in die Irre geführt. Sie haben beschlossen, den Sohn Gottes zu kreuzigen. Und Petrus predigt, das war eine Erweckung. Und ihr, eure Obersten, haben ihn gekreuzigt. Und da ging es ihnen durchs Herz. Aber wie wird es ihnen durchs Herz und Seele und durch den Magen und das wird alles, das wird sie total niederschmettern, wenn sie sehen, Christus, das ist er. Und sie werden in Ohnmacht fallen. Glaub mir das. Und nicht umsonst werden sie schreien, Hügel und Berge fallen uns über uns. Juden werden in der Endzeit in einer großen, gewaltigen Panik hineingeraten. Und vielleicht geht es schneller, als du denkst. Sie werden total fassungslos werden. Sie werden, wenn die Stunde der Wahrheit kommt, sie werden verzweifeln. Warum? Und Gott wird zulassen, dass der jüdische Mensch verzweifelt, in der Sackgasse kommt und nicht mehr weiter weiß. Warum? Weil sich der Bruder Josef seinen Brüdern zu erkennen geben möchte. Jesus möchte sich seinem Volk zu erkennen geben. Der Tag X ist eine Stunde Gottes für Israel. Unsere Erlösung hat etwas mit Israel zu tun. Und wir sollen das wirklich begreifen, mit dem Volk Gottes, mit den Juden. Unsere Erlösung hat etwas mit den Juden zu tun. Das große Ende des Judentums steht bevor. Das Ende der Lügen der Juden, der Ablehnung der Juden, das steht bevor. Und damit beginnt die Wiederherstellung der Menschheit. Denn Israel ist der erstgeborene Sohn Gottes. Israel. Und wenn der zum Glauben kommt an Jesus Christus, wird die ganze Menschheit gerettet. Das ist meine Philosophie, meine Theorie. Und damit beginnt die Wiederherstellung, wo alle Knie sich beugen und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Die jüdischen Geistlichen werden nicht für immer und für ewig diese Lügen drücken können und halten können und mit Geld finanzieren können und dass er gestohlen ist, dass es ihn nicht gab und nicht gibt und so weiter. Mehr und mehr dringt die Erkenntnis durch. Jesus war der edelste, der beste Sohn Israels. Leute werden irgendwann mal früher oder später nicht mehr mitmachen. Und ich erlebe das immer wieder. Zuerst kommt eine Entkirchlichung, Entjudaisierung, Entislamisierung, was es auch immer ist. Die Leute werden so erschüttert werden von ihren Religionen, dass sie sagen, alles ist Quatsch, alles ist Lüge. Du musst erst Atheist werden, bevor du Christ wirst. Verstehst du mich, was ich sage? Schockierend, aber es ist hart. Weil die Wurzeln verdauen uns. Wir sind auf falsche Wurzeln gepfropft und uns sind falsche Dinge eingepfropft und eingeimpft worden. Und wir müssen zuerst mal von dem Übel erlöst werden. Zuerst muss der Josef nach Ägypten verkauft werden. Und das ist diese Geschichte Israel und uns und Juden. Also eigentlich mehr mit den Juden. Das ganze Heil der Welt hat mit den Juden was zu tun. Dein und mein Heil hat mit den Juden zu tun. Denn die Bibel sagt, das Heil kommt aus den Juden. Das ist eine Wahrheit, an der kommt niemand vorbei. Und da kann niemand es abschütteln und kann niemand ignorieren. Das Heil kommt aus den Juden. Und lass mich mal noch diese Gedanken, die Gott mir gegeben hat, mit euch mitteilen. Unsere Erlösung naht sich. Israel steht vor einem Dilemma, ob man das glauben oder nicht. Irgendwann werden die Supermächte, und wir sind mittendrin, dass Herr Obama das Land teilen will. Und er wird es auch teilen, denn die Nationen müssen sich an Israel versündigen. Weißt du, nicht an dem Staat Israel. Das Land ist heilig. Israel ist sein Fußschemel. Und wer sich am Land vergreift, die können sich an den Juden, weißt du, die Deutschen haben sich an den Juden als Menschen vergriffen, aber Amerika vergreift sich an dem heiligen Land. Es ist sein Land. Und Gott hat die Grenzen Israels ganz klar festgelegt, und dieses Land soll leer sein, Juden sollen in der Zerstreuung leben, das ist Gottes Plan, bis der Messias sie sammelt und sie zusammenruft. Und er wird sie heimbringen. Also eine andere Geschichte. Der jüdische Mensch wird erkennen, wir sind belogen, betrogen worden. Und sie werden Buße tun. Und Gott wird sich ihrer erbarmen. Ich lese nachher diese Bibelstellen. Die haben mich heute Morgen fasziniert. Gott wird sich der Menschheit ganz neu offenbaren. Aber erst, wenn er sich Israel offenbart hat. Gott wird sich der Menschheit total neu offenbaren. Die Welt hat so eine Offenbarung Gottes noch nie erlebt. Aber erst Israel. Zuerst den Juden wird das Evangelium gepredigt. Zuerst ihnen. Die Wiederherstellung ist auch eine Rückkehr zum Herrn für Israel insbesondere. Und das alles wird ohne Menschenhand geschehen. Daniel Kapitel 2, Vers 45. Es wird ohne Menschenhand. Dieses Standbild des Nebukadnezar, die ganzen Nationen, die werden ruiniert ohne Menschenhand, ohne dass groß ein Mensch was tut. So wie einst bei den Brüdern Josef. Und plötzlich schickte der Herr eine Hungersnot ins Land. Eine Naturkatastrophe war das. Vielleicht ein Kometeneinschlag, wo das Dunkelheit und Finsternis waren, die Plagen Ägyptens. Wuchs nichts mehr, 7 Jahre, keine Ernte mehr, kein vernünftiges Wetter mehr. Und so weiter. Gott wird Naturkatastrophen und Dinge auslösen, damit Israel, die Juden, ich sage jetzt ganz bewusst die Juden, ihren Bruder Josef suchen. Wo ist unser Bruder Josef? Was haben wir verbrochen? Was haben wir getan? Wo sind wir schuldig geworden? Und die Hungersnot zwang die Brüder Josefs nach Ägypten zu gehen, ob sie wollten oder nicht. Eine Naturkatastrophe wird die Juden zwingen, Jesus zu begegnen, ob sie wollen oder nicht. Ohne Menschenhand. Denn wir fürchten uns vor dem, der auf dem Thron sitzt. Plötzlich erkennen sie ihn, begreifen sie ihn. Es wird ein Akt sein, was alles in den Schatten stellt. Etwas, das sie vielleicht selbst verschulden oder verursachen. Vielleicht selbst eingebrockt haben und dann sagen, Menschen, um Himmels Willen, was haben wir getan? Und wir wissen, die Spannung zwischen Iran und Israel ist im vollen Gange. Ist nicht ausgestanden, nicht ausgegoren. Und ein Verrückter muss eine Bombe zünden. Und die 7 Engel, die gebunden sind auf Tag und Stunde, die werden losgelassen, das nicht mehr zu bremsen, dieses Countdown. Sie werden sich irgendwo an der Menschheit versündigen, die Juden. Sie haben sich an Jesus versündigt, als sie ihn kreuzigten. Und weißt du, derjenige, der sich an Gott selbst versündigt, versündigt sich früher oder später auch an der Menschheit. Und sie werden irgendwo in einer Art und Weise an der Menschheit sich versündigen. Haben wir, weißt du, da muss nur ein Steinchen ins Rollen gebracht werden und plötzlich die Juden. Und plötzlich schimpft die ganze Welt auf die Juden und dann werden die in sich selbst gehen. Warum passiert uns alles in den letzten 2000 Jahren? Eine jüdische Katastrophe nach der anderen, ein Pogrom nach dem anderen, ein Fiasko nach dem anderen, ein Holocaust nach dem anderen. Warum das alles? Und dann werden sie zurückkommen und ihre Augen werden aufgehen. Und zwar durch Gottes Gnade, durch Gottes Liebe. Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Jesus gibt sich seinem Volk zu erkennen. Jetzt ist eine Decke ihnen vor den Augen gehalten. Aber das passiert dann, was bei den Emmaus-Jüngern auch passierte. Und sie redeten, bist du der Einzige, der nicht weiß, was da passiert? Ihre Augen wurden gehalten, und zwar vom Teufel. Diese Emmaus-Jünger, ihre Augen wurden gehalten vom Teufel. Das ist so ein Bild auf der Situation Israels heute. Ihre Augen wurden gehalten. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete? Die waren bewegt und ja, da ist, wir sind religiös, wir lieben Gott und wir wollen nur das Beste. Brannte nicht unser Herz? Und dann beim Brotbrechen, bei dieser Handlung erleben sie die Gnade Gottes. Ihre Augen sind aufgegangen und plötzlich gehen sie zurück. Freude, strahlend, glücklich, gesegnet. Die Juden selbst werden eine globale Krise auslösen, das kann ich jetzt mal prophetisch so stehen lassen im Raum. Die werden eine globale Krise auslösen, das wird die dunkelste Stunde des Judentums sein, wo sogar die Fische im Meer zittern werden. Was haben wir uns eingebrockt? Weißt du, der Eifer um das Land, sie wissen, das ist das Land Gottes und wir geben keinen Zentimeter her, aber sie werden beraubt, überfallen, geplündert und sie werden wie Masada Selbstmord betreiben. Aber gerade dieser Rest wird selig werden. Das sind alles Bilder, die ich hier so verwende, nur damit du verstehst, wo die Sünde am mächtigsten ist, wird die Gnade am allergrößten. Wird die Gnade Gottes sein, ganz besonders mit den Juden. Durch das Chaos, das sie irgendwie anrichten werden, jetzt immer mehr wendet sich die Weltmeinung von Israel weg. Wir erleben eigentlich diese Sache mit Israel, mit dem Judentum insgesamt. Jesus hat 3 Auferstehungen gehabt. Auferweckung von Toten. Und ich denke, dass das alles mit dem Judentum zusammenhängt, diese Auferweckung der Toten. Jesus sagt, ich bin nur gesandt zum Hause Israel, nicht zu den Völkern, nicht zu den Nationen, nur zum Hause Israel. Da ist zuerst einmal das Töchterlein des Jairus, der Jüngling von Nain und dann der alte stinkende Lazarus. 3 Totenauferweckungen. Da ist zuerst einmal, wir können dahingestellt lassen, wie wir wollen, das Töchterlein des Jairus, Zionismus. Wir müssen nach Hause und so weiter. Dann dieser Pioniergeist, Aufbau des Landes, der junge Jüngling von Nain. Wir bauen das Land auf, wir bringen die Wüste zum Blühen. Und dann diese Situation, es stinkt. Es stinkt. Bemühe dich nicht mehr. Gott, du brauchst dich gar nicht mehr bemühen. Aus diesem Gesindel, aus diesem Volk, aus diesem Lazarus wird nichts mehr. Und Lazarus heißt der Gottvertraute. Weißt du, sie haben Gott vertraut, aber in eine falsche Richtung. Sie haben falsch geeifert. Aber Gott selbst gibt sich seinem Volk und seinen Kindern zu erkennen. Wie einst Saul von Tarsus er sich zu erkennen gegeben hat, wie sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gibt. Jesus wird sich seinem Volk zu erkennen geben. Bisher sind sie immer die anderen schuld gewesen bei den Juden. Und sie haben nie erkannt, dass wir schuldig sind. Immer wieder danke Gott, dass wir nicht so und so sind und so weiter. Aber jetzt plötzlich wird die ganze Welt sich stehen lassen. Herr, wärst du hier gewesen und mein Bruder wäre nicht gestorben. Hier werden gerade in der Situation, in dieser verzweifelten Situation, wenn Amerika und Europa und was weiß ich welches Land noch immer nicht mehr hinter Israel stehen und jede Supermacht hat sich an Israel versündigt und vergriffen, wenn die nicht mehr schützen und decken, dann werden sie Gott suchen und nicht mehr bei ihren Lügen Ausflüchte suchen. Ja, ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Oder ich bin Esau. Und so wie sie es, also, es steckt drin, dieses sich belügen und sich was vorlügen, was in den Mund oder sich in der Hand vorlügen. Ich bin Esau. Oder das ist meine Schwester Sarah. Du siehst, das steckt also im Blut. Und das Blut muss gereinigt werden von diesen Lügen, dass man nicht mehr sich was vorlügt, sondern sich vor Gott stellt: Gott sei mir Sünder gnädig. Nicht, ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen. Jesus kam, um sein Volk, das ist Israel, von ihren Sünden selig zu machen. Die Erlösung ist die Wiederherstellung Israels und damit fängt die Wiederherstellung. Und ich sage dir eines, der Tag, wo Jesus sich den Juden offenbaren wird, wird nicht ein Tag des Schreckens sein. Es wird für sie ein Schock sein, für den Menschen Juden wird ein Schock sein. Aber Jesus wird nicht böse sein auf die Juden. So wie Josef nicht böse war auf seine Brüder, dass sie ihn nach Ägypten verkauften. Ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott hat es gut gemeint. Israel ist der erstgeborene Sohn Gottes. Das sage ich jetzt mal so. Und Josef, Jesus wird sich seinen Brüdern zu erkennen geben. Das wird die Stunde der Erlösung Israels sein. Und jetzt halte ich ein bisschen fest. Und in dieser Stunde findet die größte Versöhnung aller Zeiten in der Menschheitsgeschichte statt. In dieser Stunde, wo Israel ihren Herrn und Heiland anerkennen, Jesus. Und sie weinten bitterlich, da müssen zuerst mal alle anderen Völker raus. Da müssen alle anderen Ägypter raus, die haben nichts zu suchen, wenn Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Die weinen. Bist Josef, mein Bruder? Josef, vergib mir, was wir dir angetan haben in den 2000 Jahren. Josef, verzeih uns. Jesus, verzeih uns, dass wir dich abgelehnt haben. In dieser Stunde wird es die größte Versöhnung aller Zeiten sein. Die Menschen werden erkennen, sie sind alle betrogen worden, nicht nur die Juden. Aber die Juden sind am schlimmsten betrogen worden von ihren Geistlichen. Gott selbst wird die Juden mit der Menschheit versöhnen. Also da in der Kammer, in dem Schlossteil von Josef, da weinen sie alle, da muss was ganz Schlimmes passiert sein. Ja, seine Brüder sind gekommen. Und du siehst, die Ägypter waren erfreut, als sie sahen, die Brüder sind gekommen. Und Josef hat sich mit seinen Brüdern versöhnt. Das wird der größte Tag auf Erden sein, der Tag des Herrn, wo Gott sich mit seinem Volk Israel versöhnt und wo sich dann die Völker sich mit Israel versöhnen. Alle miteinander, alle Völker sich mit Israel versöhnen. Und was können wir Gutes tun? Pharao, er hört, was ist da passiert? Ja, bringt doch den Jakob nach, bringt seinen Vater nach Ägypten und das beste Land kriegt er. Eine Versöhnung. Leute, wir stehen vor dieser Erlösung Israels. Und die Erlösung Israels ist die Erlösung der gesamten Menschheit. Dass ihnen die Augen aufgehen, die Decke von den Augen genommen wird, der Vorhang zerrissen wird, dass man ihnen so überstülpt hat, dass sie die Herrlichkeit des Herrn nicht erkannten. Und die Welt braucht diese Versöhnung. Bis heute sieht der Jude seine Schuld nicht ein, aber in dem Moment, wo sie anfangen zu weinen, weißt du, für mich ist Israel der verlorene Sohn. Und zwar nicht der, der in die Irre ging und alles verplemperte und verluderte, nein, der Sohn, der denn sein Vater, die Güte seines Vaters nicht erkannte, das ist Israel. Und mit wie vielen Propheten, wie vielen Priester, wie viele Heilige hat der Herr diesem Volk geschickt und sie haben nicht erkannt, sie dienen aus Pflicht. Und wo sie aufhören, dem Herrn aus Pflicht zu dienen, sondern aus Liebe, die Stunde X, der Tag X. Der Tag X der Erlösung der Welt naht sich, wo der Mensch wieder in die Königswürde eingesetzt wird, aber zuerst Israel. Zuerst Israel, das Volk Gottes, die Kinder Gottes. Die Erlösung ist, dass das, was zu Gott gehört, wieder zu Gott zurückkommt, unter der Herrschaft Gottes. Erlösung ist, dass Israel wieder in seinen Stand kommt, in der Berufung, was Gott eigentlich von ihnen wollte, und zwar beim Abraham von Anfang an der Welt, der Heilsgeschichte. Kolosser Kapitel 1, Vers 13. Erlösung ist, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. In ihm haben wir die Erlösung und die Auslöschung aller Sünden. Alles, was Israel an Jesus an Übles getan und gesagt haben, ja, man hat im Talmud und überall den Namen Jesus ausradiert und ihn sogar als den Verfluchten bezeichnet. All das wird ausgelöscht werden, die ganze Schuld, die ganze Handschrift. Dann das ganze Heil, Geschwister, wir müssen das verstehen aus der Sicht Israels. Ohne Israel gibt es kein Heil. Und ich meine das Volk Gottes. Und ich habe gesagt, nicht den Staat Israel. Der Staat ist nur so wie Deutschland und Amerika und Russland und sonst eine andere Nation auch. Und hat eine Existenzberechtigung. In dem Augenblick, wo die Juden Jesus anerkennen, wird ihre Schuld mit einem einzigen Schlag ausgelöscht. Halleluja, das wird ein Tag sein, wo Gott sagt, vergiss, dass ihr mich verkauft habt, ohne mich wärt ihr gar nicht hier. Und wo dir dann die Völker kommen und sagen, danke Jude, danke, dass du damals Jesus abgelehnt hast, ohne dich wäre ich gar nicht zum Glauben gekommen. Mit einem Schlag wird sich das Blatt wenden und wir werden eine ganz andere Sicht der Dinge bekommen und ganz andere Einsichten. Wir alle, die gesamte Menschheit, warten auf die Erlösung Israels. Wir alle, die gesamte Menschheit, wartet auf die Erlösung Israels. Und solange dieses Volk nicht zur Ruhe gekommen ist, wird die Welt keine Ruhe haben. Und solange dieses Volk ihren Herrn und Heiland nicht anerkannt haben, wird die Welt keinen Frieden haben. Die können Friedensverträge schließen, so viel sie wollen. Gott will Israel zur Erkenntnis bringen. Und ich glaube, wir stehen ganz nah davor. Eine Katastrophe wird es auslösen. So wie die Hungersnot damals in Kanaan auslöst, dass man wieder zum Josef zurücksuchte, wo der Josef steckt, obwohl keiner mehr wusste, wo der Josef ist. Aber Gott weiß, wo der Josef sitzt und wie man zum Josef hinkommt. Und er öffnete ihnen die Augen beim Brotbrechen. beim Brotbrechen, was es auch immer heißt. Jesus wird selbst Israel die Augen öffnen und sie werden merken, welchen Lügendämonen sie ihrer Geistlichen aufgesessen sind. Und diese Dämonen werden ausgetrieben. Zacharja Kapitel 12, Vers 9 und folgende Verse. An jenem Tage, dieser Tag ist noch nicht da, aber dieser Tag kommt, steht vor der Tür. An jenem Tage, das ist also alttestamentliche Prophezeiung, wiederholt sich aber im Neuen Testament auch wieder. An jenem Tage werde ich danach trachten, alle Völker zu vernichten, die gegen Jerusalem anrücken. Alle Völker, dazu gehört Amerika auch dazu, die jetzt einfach wie eine heiße Kartoffel Israel fallen lässt. Nicht als Nation, die Nation lasse ich dahingestellt, aber das Land, es ist Gottes Land. Das Land hat Israel ausgespuckt und zerstreut in alle, die Juden also in alle Herren Länder. Das Land ist aber Gottes Land. Und zwar bis die Juden gereinigt, geheiligt und zubereitet und gereift sind, bis der Herr sie wieder in ein Land bringen kann und die Wüste zum Blühen bringt. Alle Völker wird der Herr versammeln und bisher hat jedes Volk noch bisher sich versündigt, gegen Jerusalem anzurücken und NATO. Ich habe euch gesagt, NATO ist die Superarmee der Neuzeit. Nicht die Chinesen, das ist nur eine Armee. Aber die NATO führt über 50 Nationen an. Und sogar Völker, die bisher friedliebend waren, die bisher neutral waren. Ich denke nur Finnland und Schweden, 200 Jahre neutral. Und jetzt führen sie in Afghanistan sie an. Neutrale Staaten. Wir sind in der Endzeit. Das sind moderne Endzeitzeichen. An jenem Tage. Doch über das Haus Davids und über die Einwohner von Jerusalem werde ich den Geist des Mitleids und des Gebets ausgießen. Weißt du, was das heißt? Die werden auf die Knie gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Geist des Mitleids und ein Geist des Gebets. Und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man um den einzigen Sohn klagt. Sie werden bitter um ihn weinen, wie man um den Erstgeborenen weint, den Erben. Sie werden weinen um Jesus. Israel wird weinen um Jesus. An jenem Tage wird die Totenklage in Jerusalem so laut sein, wie die Klage in Hamat Rimmon, das ist Megiddo-Ebene. Das Land wird trauern. Alle überlebenden Sippen werden trauern. Und dann Vers Kapitel 13, Zacharja geht ja weiter. An jenem Tag wird für das Haus Davids eine Quelle der Reinigung fließen. Gott wird mit einem Schlag die Sünden Israels vergessen. So wie Josef die ganze Schuld seiner Brüder vergessen hat. Und das ist die Stunde der Versöhnung der Menschheit. An jenem Tag wird das also eine Quelle der Reinigung fließen. An jenem Tag wird Gott alle Götzenbilder austrotten. Auch die Propheten und den Geist der Unreinheit wird er aus dem Land vertreiben. Und du siehst, Gott legt eine Betonung auf das Land. Auf die ganzen Propheten aus dem Land, aus den, die ganzen Rabbiner, die falsches Evangelium dem Volk vorgaukeln. Die werden davongejagt. An jenem Tag werden die falschen Propheten, aber ich könnte auch Rabbiner übersetzen, ist das Gleiche, werden verflucht, denn du hast Falsches im Namen des Herrn geweissagt. An jenem Tag werden sich die Rabbiner, Propheten, jeder wegen seiner eigenen Vision schämen, die er verkündigt hat. An jenem Tag werden die ganzen jüdischen Lügen, die man über Jesus verbreitet hat und zementiert hat, und so weiter, man wird sich über diese Lügen schämen und sagen, was haben wir bloß gedacht? Was haben unsere Vorfahren gedacht? Du kannst froh sein, dass du hier in dieser Gemeinde bist und dass du nicht diesen Märchen glauben musst, Jesus war der und der und der und der und der, ein guter Lehrer, guter Rabbi oder guter Prophet. Nein, er war der Sohn des lebendigen Gottes. Das war er. Und Jesus befreit die Menschen von der ganzen falschen Religion, vom ganz falschen Gottesbilder, von der ganzen Gesetzlichkeit. Und du siehst, wenn man Gott nicht mehr hat, muss man Gesetze haben. Und jetzt gehen wir langsam in das Zeitalter der Gnade. Und ich sehe, für Israel beginnt eine große Krise auf der einen Seite, wird demnächst eine große Krise beginnen, aber gleichzeitig eine der gewaltigsten Heimsuchungen Gottes, das die Welt je erlebt hat. Da war der Auszug aus Ägypten, Klacks. Wenn Gott Israel sein Volk wieder heimsucht, und zwar in Liebe und Gnade. Und da wird die Menschheit zum neuen Leben erwachen. Jetzt ist das Zeitalter der Gnade. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3 und folgende Verse. Alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, wie Gott es gefällt, hat uns Christus geschenkt. Wir haben das, aber die noch nicht. Und wir müssen jetzt für die Erlösung Israels beten, Geschwister. Das ist unser Auftrag. Dass ihnen die Augen, die Decke von den Augen genommen wird. Und ich sage, es ist Quatsch und Unsinn, Juden zu missionieren. Du kannst keinen Juden missionieren. Du beißt an die Juden die Zähne aus. Die sind so stur. Nur der Herr selbst wird ihnen die Augen öffnen. Das ist meine Botschaft. Ob du es glaubst oder nicht, das ist mir egal. Aber das ist meine Verkündigung. Der Herr wird ihnen die Decke nehmen beim Brotbrechen. Ihnen gehen die Augen. Das ist doch unser Jesus. Unser Heiland, mein Erlöser, und er lebt, er ist nicht tot und er ist nicht geklaut worden. Er ist der, der er war von Ewigkeit zu Ewigkeit, auf den wir so gewartet haben. Denn durch ihn haben wir Gott kennengelernt, heißt im Petrusbrief hier weiter, der uns in seiner Macht und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen hat. Dadurch hat er uns die größten und wertvollsten überhaupt Verheißungen geschenkt, seine Zusagen, dass alle, die von dem verdorbenen und todbringenden Wesen dieser Welt entflohen sind, an Gottes ewigem Wesen und Leben Anteil haben dürfen oder teilhaftig werden, wie Luther sagt, der göttlichen Natur. Weißt du, wir stehen mit einem Fuß im Himmel und mit einem noch auf dieser Welt, und der andere Fuß kommt erst in den Himmel, wenn Israel erlöst wird. Und jetzt halte ich dich nochmal fest. Als ich so gebetet habe, hat Gott mir noch was gezeigt. Den Antichristen, die Juden selbst werden den Antichristen in die Hölle werfen. Warum? Der wird sich setzen in den Tempel und sich ausgeben als, zuerst mal als was Großes und Gewaltiges, und die werden erkennen, dass er ein Lügner ist. Mitten in der Halbzeit steht in der Geschichte. Und die werden sich von ihm abwenden. Und der Antichrist und der falsche Prophet wurde leibhaftig in die Hölle geworfen. Leibhaftig, die Leute haben sich distanziert, wollten mit ihm nichts mehr zu tun haben. Sie haben den Lügner entarft. Und das werden Juden als erstes tun. Sie werden erkennen, in wem sie gestochen haben. Und sie werden den Antichristen entlarven. Diesen Antichristen. Anti-Jesus. Erlösung ist ein Geschenk Gottes, kann es nicht verdienen, kann niemand verdienen. Habe ich nicht verdient. Und das muss einem gegeben werden. Gott muss es sich mitteilen. Und Jesus, das ist der größte Erlöser, der größte Befreier der Menschheit. Er hat uns erlöst von der Macht des Bösen. Und verstehe, er kam für Israel. Er kam für Israel. Und ich sage es noch einmal, er kam für Israel, um die Israeliten zu befreien. Und sobald die das kapieren, denn sie sollen Söhne Gottes sein, sie sollen Priester Gottes sein, sie sollen den Menschen das Heil weitergeben. Eure Erlösung naht sich. Und wenn die das begreifen, wenn die das verstehen und wenn sie diese Lügen sich distanzieren, ihrer Rabbiner und ihrer Gelehrten und Weisen, vor allem ganz besonders, was im Talmud drin steht. Und Gott will Israel erlösen. Wenn Israel erlöst wird, der Erstgeborene, sind alle Nachgeborenen auch erlöst. Das sind alle Nachgeborenen auch erlöst. Israel. Bevor die Erlösung stattfindet, findet der Abfall statt. Leute gehen weg von ihren Familien, Partnern, sogar von Gott, lassen ihre Freunde in Stich. Also das ist dieser Trend. Bevor die Erlösung stattfindet, zuerst mal geht alles zurück. Die Liebe erkaltet, Ungerechtigkeit nimmt überhand. Der verlorene Sohn geht verloren. Weißt du, die Leute sind dumm. Lot und Abraham sind dumm gewesen. Gott verzeihe mir und segne sie. Sie hörten auf ihre Knechte. Lot und Abraham hörten auf ihre Knechte. Hätten sie auf ihre Knechte nicht gehört, wären sie zusammengeblieben. Und viele Fromme sind dumm. Sie hören immer auf die Knechte, auf die Pastoren, Priester, Pfaffen, Prediger. Sie sollen viel mehr auf Gott hören. Lot und Abraham hörten auf die Knechte, die zankten sich, nahmen sie ernst, reagierten auf sie. Der Teufel hat die Knechte. Der Teufel konnte Lot und Abraham nicht gegeneinander aufhetzen, aber die Knechte konnte er aufhetzen. Doch Gott gibt seine Leute nicht auf. Ein Engel kommt und holt Lot aus Sodom heraus. Und ich sag dir, Gott wird sein Volk, seine Kinder aus Sodom und Gomorra herausholen. Das ist die Stunde der Erlösung. Und das Einzige, was du tun kannst, bete für Lot, bete für Israel, bete für Lot, der in Sodom gelandet ist. In eine Welt dem Untergang preisgegeben. Bete. Und wer weiß, handle mit Gott, schachre mit Gott. Diskutiere mit Gott und sag: Gott, kannst du und würdest du? Wegen so fahren und so weiter. Und die Engel werden die Auserwählten sammeln und rausbringen. Weißt du, Lot wäre von selbst nie rausgekommen. Aber die Engel, Gott wird seine Engel senden. Und die Welt ist erlösungsreif, braucht die Erlösung. Jesus spricht von der Gräuel, von Gräuel an heiliger Stätte, von Gräuel der Verwüstung an heilige Stätte. In Kirchen, Gemeinden, Moscheen, Synagogen und Tempel, überall diese Gräuel der Verwüstung. Leute haben keinen Respekt mehr vor Gott. Kein Respekt vor Gottes Eigentum, was Gott gehört. Und Gottes Eigentum ist sein Land. Der Boden. Blut durchtränkt. Als ich mit meiner Gruppe in Megiddo, oder Hermagedon später, was später Hermagedon heißt, Tal der Israel-Tal, habe ich gesagt, nehmt so eine Hand Erde in der Hand und fühlt mal durch. Diese Erde ist von Blut durchtränkt. Alle Supermächte, alle mächtigen Armeen dieser Welt sind hier vorbeigezogen, haben hier gekämpft und gerungen. Die Erde voll Blut. Diese Erde schreit nach Rache und Vergeltung. Wie viel Leid und wie viel Tränen sind dort geflossen? Und nicht nur bei Megiddo. Die Welt ist erlösungsreif. Leute haben keinen Respekt vom Wort Gottes. Leute haben keinen Respekt vor Heiligen, vor der Schöpfung Gottes, keinen Respekt vor anderen Mitmenschen, vor den Werten des Lebens. Deshalb, wir brauchen Erlösung, dass plötzlich das Licht aufleuchtet. Die Gräuel der Verwüstung sehen wir überall an allen Ecken und Enden. Das ist ein Zeichen, die Welt steht kurz vor dem Untergang. Man achtet gar nichts mehr, auf gar nichts mehr. Wir brauchen deshalb die Erlösung. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist von Anfang der Welt. Und ich meine jetzt nicht nur Europa, Amerika oder deine Bedrängnis und deine Zipperleins, das ist alles nur Zipperleins. Diese Bedrängnis in Jakob. Es wird eine Bedrängnis sein, es ist immer Anspielung auf Israel. Eine Bedrängnis, wie sie nie war in der Menschheitsgeschichte. Ich muss vorstellen, die Chinesen sagen, also den Israeliten, den hauen wir mal ein paar Bomben rein. Guck mal, eine Bombe reicht schon, um ein ganzes Land auszulöschen. Eine Bombe. Dann sind die Franzosen da, da sind die Briten da, da sind die Pakistanis da. Und Pakistan ist ein ganz gefährliches Land. Vielleicht schlimmer wie Iran. Die haben die Atombombe. Und die sind eine atomare Weltmacht. Oder atomare Macht. Weißt du, und da muss nur einer durchdrehen, ein Taliban, nur einfach an die Macht kommen und die pulvern schon was. Und Indien, Leute, die Gerichtsengel sind gebunden und die sind auf den Tag und Stunde bestimmt, aber für Gott ist Radioaktivität kein Problem. Nuklearer Sprengstoff ist für Gott kein Problem, Gott macht so und es löst sich alles in nichts auf. Deshalb, wir haben keine Angst, wir verzweifeln nicht. Wenn Israel erlöst wird, wird die Welt erlöst. Und beginnt die Wiederherstellung der Welt, wird Garten Eden wieder werden. Das Land wird ein edler Garten werden. Da wird die Wüste wieder anfangen zu blühen. Da musst du nicht mehr mühselig Bewässerungsanlagen bauen und nach Wasser bohren und nach Wasser suchen. Gott wird den Spätregen und den Frühregen schicken von selbst. Wir werden erstaunt sein, was dann passiert, wenn Gott Israel erlöst. Erlöst von dem Fluch, wo das Land sie rausspuckt, wo sie von einer Stadt zur anderen jagen und niemand sie haben will. Und diese ganzen Verfluchungen, die im Mosesbuch, 5. Moses beschrieben werden, wenn du nicht gehorchst. Aber in dem Moment, wo sie voll Mitleids und Gebets sein werden, wo sie anfangen, sich vor Gott zu demütigen, wird das Heil zur Welt zurückkommen. Wird der Erlöser zur Welt wieder zurückkommen. Wird die Gegenwart Gottes, die Hütte Gottes unter den Menschen, eine Anspielung auf die Hütte Davids, wieder unter den Menschen sein. Und du wirst wieder Wunder über Wunder erleben wird und so weiter. In der Zeit jener Bedrängnis, habe ich hier in Timotheusbrief gelesen, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig oder gerettet werden. Aber um den Auserwählten willen wird der Tag verkürzt. Um der Auserwählten willen wird der Tag verkürzt. Du siehst also, es wird sehr kompakt und sehr drängend, sehr hart zukommen. Und wahre Gläubige wissen, der Herr wird uns rausretten. Der Herr wird uns rausretten, aber zuvor muss Israel das Wunder erleben. Zuerst muss Israel begreifen. Erlösung findet statt, bevor es stattfindet. Also sie merken, jetzt sind wir in großer Gefahr. Jetzt kann uns nur noch Gott retten. Jetzt kann uns nur noch beten helfen. Jetzt kann uns nur die Gegenwart Gottes helfen. Und Israel, weißt du, wir sprechen ja von Schläfern, von Terroristen. Und Israel ist so ein Schläfer der Erlösung. Verstehst du, was das ist? Ein Schläfer der Erlösung. Die schlafen, die ruhen, die sind noch irgendwo im Verborgenen. Und in dem Moment, wo der Herr sie erweckt, wo der Herr sie auf die Beine stellt, wo der Herr sie belebt, sie sind die Schläfer der Erlösung. Plötzlich kommt die Erlösung zu der ganzen Welt. Und Jesus kam nur für sein Volk, damals. Und er ist nur gesandt zu Israel und sonst noch niemand. Aber wenn die das begreifen, begreift die ganze Welt. Begreift es die ganze Welt. Der Herr wird seine Erlösten sammeln. Die Engel werden die Erlösten sammeln. Kennen die Engel dich und mich? Sehen sie, dass du ein Erlöster jetzt schon bist, so ein Schläfer der Erlösung? Kann der Herr dich erwecken? Unsere Tochter, unsere Älteste, sie war im Kindergarten und die haben Fasching gefeiert oder feiern wollen. Und dann mussten sie alle mit Masken kommen. Oder allen Kindern wurde eine Maske verpasst. Und sie hat sich so geweigert, ich will keine Maske haben. Ich will, und sich gewehrt und dann hat die Kindergartenleiterin angesprochen, ja, ist es was Komisches, ihr Kind wollte keine Maske haben. Was ist los? Und dann hat sie gesagt, und wir haben sie dann zur Rede gestellt und gefragt, ja Kind, warum wolltest du keine Maske haben? Karneval und so, Fasching. Ja, weißt du, Mama, wenn der Heiland wiederkommt, er wird mich nicht erkennen. Ich möchte dabei sein, wenn der Herr Jesus kommt. Der Heiland wird mich nicht erkennen. Ich möchte dabei sein, wenn Jesus kommt. Unsere Erlösung naht sich. Leg deine Maske ab. Sonst kennt dich der Herr nicht. Wir sollten alles ablegen, was uns trennt von Gott und seiner Gegenwart. So leget ab alle Untugend. Stell mal vor, Gott kennt dich nicht mit dem Glimmstängel, mit der Flasche und sonst alles andere. Gott wird dich nicht erkennen. Wer bist du? Gehörst du zu den Heiligen? In der Bibel heißt es, der Engel soll durch die Stadt Jerusalem gehen und die Menschen angucken. Und bei bestimmten Menschen soll er ein Kreuz machen. Nicht alle, aber bei Menschen, die betroffen sind, die angesprochen sind, die Mitleid haben und die Gebet sind, bei denen soll er ein Kreuz machen, dieser Engel. Wenn der Engel vorbeikommt bei dir, wird er bei dir auch ein Kreuz machen? Weißt du, du kannst mir was vorspielen und kannst deiner Kirche, deiner Religion, deinem Pfarrer, deinem Prediger was vorspielen, aber dem Engel Gottes, der durchschaut uns, der durchschaut dich, kannst nichts vormachen. Wirst du so ein Kreuz an der Stirn bekommen? Und dann kommt das Gericht. Und alle, die das Zeichen des Herrn nicht haben, dieses Kreuz nicht haben, die sind alle liquidiert, werden liquidiert. Hast du das Siegel des Heiligen Geistes über dein Leben? Weißt du, hat der Herr schon seinen Stempel auf dein Leben gedrückt? Wenn du jetzt nicht versiegelt wirst, wird der Antichrist dich versiegeln. Es ist so wichtig, dass du jetzt das Zeichen des Herrn trägst. Der Herr kennt die Seinen. Und um des Seinen auserwählten Willen wird die Zeit verkürzt, habe ich gelesen. Und ich sage, Leute, unsere Erlösung naht sich. Die Bibel sagt, wenn du das alles siehst und hörst, und aus dieser Woche schon eine ganze Menge von Endzeitzeichen, modernen Endzeitzeichen gehört, erhebt dein Haupt und sagt: Heiland, Maranatha, Jesus, komm bald. Und bevor er zu dir und zu mir kommt, geht er nach Jerusalem. Dort hat er die Welt verlassen, dort wird er die Welt wieder betreten, auf dem Ölberg. Und alle werden sehen, in wen sie gestochen haben. Und wenn die Juden Christus erkennen und niederfallen auf ihr Angesicht, der Herr sagt, eure Schuld ist vergeben. Dann wird auch die Schuld der gesamten Menschheit vergeben werden. Lass mich mal das. Dann werden wir die Stunde dieser Wiedergeburt erleben. Weißt du, wir sind schon wiedergeboren. Wir sind Kinder Gottes. Das ist so ein Spannungsfeld. Aber die Vollendung wird stattfinden, wenn er seine Füße, seine durchbohrten Füße auf den Ölberg setzt und seine durchbohrten Hände der Menschheit zeigt. Das ist der Tag X. Eure Erlösung naht sich. Ich freue mich. Ich freue mich auf den Tag der Erlösung. Aber ich möchte auch alles dran setzen, dass ich auf jeden Fall dabei bin, wenn Jesus kommt. Ich kenne eine Sekte, die Sekte in Stuttgart kennengelernt, die wollen ganz besonders am Ölberg beerdigt werden. Denn die wollen ganz schnell dabei sein, wenn Jesus wiederkommt. Die Korntal-Bewegung, die wollen also dabei sein und die streiten sich sogar, das Parlament, das israelische Parlament hat sich sogar eingesetzt und wurde diskutiert, aber die wollen am Ölberg beerdigt werden, ganz schnell. Weißt du, wenn der Herr kommt, spielt keine Rolle die Zeit. Da gibt es keinen Raum und keine Zeit. Da sind wir alle an einem Punkt versammelt und wir werden ihn alle sehen. Die einen werden schreien, aber das ist nicht so schlimm. Der Herr sagt, beruhigt euch. Ich bin Josef, dein Bruder. Und er wird zu den vom Stamm Zebulun kommen, ich zu den Schwaben, ich bin Josef, dein Bruder. Ich zu den Nephtalis und zu anderen Stämmen, er wird kommen, ich bin Josef, dein Bruder. Und die Brüder haben alle verkauft. Das war ein Komplott. Du musst vorstellen, alle Brüder haben Josef verkauft und dann bringen sie nach Hause. Vati, wir haben das unterwegs gefunden, ein wildes Tier muss ihn zerrissen haben. Du siehst, alle lebten mit einer Lüge. Und wie viele Jahre? Ich weiß gar nicht, wie viele. Also viele Jahre, 20 Jahre, lebten sie mit einer Lüge. 2000 Jahre leben die Juden mit einer Lüge. Und dann wird Josef plötzlich vor ihnen stehen, ich bin Josef, dein Bruder. Der Tag der Erlösung naht sich. Der Tag der Weltversöhnung. Der Tag des Weltfriedens kommt, wenn der Herr Frieden mit seinem Volk schließen wird. Wir wollen aufstehen und wir wollen heute ganz besonders für Israel beten. Unser Bruder kam von Israel zurück. Wir wollen ganz besonders für Israel beten. Dort ist Spannung im Land. Da sind die Elemente so stark aufeinander, da prallen sie so stark aufeinander und so weiter. Da ist Spannung im Land. Aber wir wollen für dieses Volk und für diese Menschen beten. Herr, öffne ihnen die Augen, wie du den Emmaus-Brüdern die Augen geöffnet hast. Öffne ihnen die Augen, so wie du mir die Augen geöffnet hast, dass ich Jesus erkenne. Öffne mir die Augen. Und Gott muss den Juden die Augen öffnen, den Deutschen die Augen öffnen, den Amerikanern die Augen öffnen, Herrn Obama die Augen öffnen und Herrn, was weiß ich, welchen Präsidenten und Kanzler oder Regierungschef. Der Herr muss den Menschen die Augen öffnen. Und wir können nur eines, das ist mitbeten. Lass uns die Hände emporheben und lass uns für Israel beten, lass uns für Deutschland beten, lass uns für die Menschen in unserem Land beten, lass uns für uns selbst beten. Und der Herr sagt, beweint nicht mich, sondern beweint euch und eure Kinder. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir jetzt vor dir treten dürfen und dass wir jetzt fürs Volk Israel beten dürfen. Herr, für die Menschen, die jüdischen Menschen, die dich bis jetzt nicht begriffen haben. Herr, auch die Rabbiner sind edle Menschen, die wollen das Beste, aber sie sind falsch gewickelt. Vater, öffne ihnen die Augen und was passiert, was könnte passieren, wenn so ein Rabbiner an Jesus Christus gläubig wird. Er kann aus dem Alten und Neuen nehmen und er kann so ein wunderbares Gericht daraus machen. Vater, ich danke dir, dass du den Menschen, die zu der Berufung berufen sind, Erstgeborene Gottes zu sein, dass sie diese Berufung wahrnehmen als Knechte Gottes und dass wir nicht darauf achten, wie die Knechte sich untereinander zanken. Nein, wir wollen Gott treu bleiben. Gott hat uns das Land gegeben und das Land ist ein heiliges Land. Und Vater, ich danke dir, dass du über das Land Israel wachst und dass du über das Volk Israel wachst und du bringst sie alle zurecht. Halleluja. Sei gewiss, Gott bringt alle zurecht. Gott bringt auch dich und mich zurecht. Auch wenn wir manchmal abgeirrt sind und manchmal weich geworden sind und manchmal nachgegeben haben, Gott bringt uns alle zurecht. Kannst du damit Amen sagen? Gott bringt uns alle zurecht. Halleluja. Amen.